Willkommen zum zweiten Webcast der Serie Sicherheitsgedanken in der Cloud. Mein Name ist Heiko Böhm, ich bin Plattform Strategy Manager bei Microsoft Deutschland und berate Softwarehersteller im Microsoft-Umfeld zu technisch-strategischen Themen. Eines meiner zentralen Themen ist Sicherheit für Softwareentwickler. Mit Themen wie Threat Modeling, Writing Secure Code, Secure Best Practices und SDL beschäftige ich mich seit über 5 Jahren. Sie können mich gerne kontaktieren, zum Beispiel über meinen Weblog http://blogs.msdn.com/heikob oder per Mail an heikob@microsoft.com. Cloud Computing ist die nächste große Veränderung in der IT, wie PCs und das Internet früher. Kunden fragen verstärkt Cloud-Produkte nach, weil sie sich davon mehr Flexibilität und Kosteneffizienz in der IT versprechen. Software- und Systemhäuser müssen auf diesen Paradigmenwechsel in der IT-Industrie reagieren, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Partner sollten schon heute ihr Geschäft daraus aufrichten. Auf der anderen Seite sind Sicherheitsbedenken gegen Cloud Computing vorhanden. Diese Bedenken sind derzeit der größte Wachstumsfaktor. Aus diesem Grunde gebe ich Ihnen Antworten auf die am häufigsten geäußerten Sicherheitsbedenken im Umfeld des Cloud Computing und Azure, um diese Bedenken zu zerstreuen oder wenigstens zu mindern. In diesem Teil des Webcasts möchte ich die sicherheitsrelevanten Unterschiede zwischen Cloud und lokalen On-Premise-Anwendungen aufzeigen, speziell darauf SDL-Praktiken der SDL-Requirements-Phase auf Anwendungen anzuwenden, die auf Azure aufgebaut zu werden. Kommen wir nun zur Agenda. Als ersten Punkt möchte ich Ihnen den Kontext vorstellen, das heißt Security Development Lifecycle. Da geht es darum, das gemeinsame Verständnis von SDL aufzuzeigen und den Kontext für diesen Webcast zu setzen. Im zweiten Bereich geht es um Azure Sicherheit. Da gehen wir auf Unterschiede ein, was sich beim Move von Webanwendungen in die Cloud ändert und was nicht. Dann führe ich ein Sicherheitsframework ein, um das Verständnis dessen hier entsprechend einzuführen. Da geht es darum, unterschiedliche Pattern zu erwähnen, Best Practices aus den Sicherheitsframeworks daraus vorzustellen. Letzter Punkt ist die Zusammenfassung bzw. ein Design Guideline, ist eine Übersicht über die dargestellten Themen. Seit Beginn der Trustworthy Computing Initiative in 2002 ist Sicherheit eine Top-Priorität von Microsoft. Manifestiert hat sich dies durch die Definition von SDL, dem Security Development Lifecycle. SDL ist ein ganzheitlicher und umfassender Ansatz in der Softwareentwicklung, um Code sicherer zu machen und zieht sich übergreifend durch alle Bereiche der Softwareherstellung und des Supports. Jedes Softwareprodukt ist mit eingebauten Sicherheitsaspekten und Gedanken des SDL designt, implementiert und getestet. Microsoft führt die Sicherheitsaspekte und damit den Security Development Lifecycle top-down ein. Das heißt, Trustworthy Computing hat Management-Priorität und damit wurde Zeit und Budget hierfür eingeplant. SDL ist bei Microsoft, wie erwähnt, ein vorgeschriebener Prozess seit 2004. Er hat die Sicherheit, den Datenschutz und Zuverlässigkeit von Microsoft Software signifikant verbessert. Dabei wurden nachweislich die Schwachstellen in Microsofts Produkten von Jahr zu Jahr weniger. SDL hat viele Tools, die das Konzept der Sicherheit und des Datenschutzes umsetzen und unterstützen. In diesem Webcast geht es schwerpunktmäßig um die Designphase, also um das Etablieren von Design Requirements, Analyse der Angriffsfläche, Bedrohungsmodellierung aus Threat Modeling genannt. Die Sicherheit bzw. die Bedrohungslage ist nicht statisch, sondern entwickelt sich rasant weiter. Angenommen, Sie haben alle Sicherheitsfeatures implementiert, haben alle Prozesse, Abwehrmaßnahmen umgesetzt, dann ist das der Zeitpunkt, an dem Sie anfangen, sicher zu werden. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Sicherheit ein sich ständig anpassender Bereich sein muss. Dabei kann man zwei unterschiedliche Ansätze bei Kunden und Partnern beobachten, die sich überhaupt mit Sicherheit beschäftigen. Manche Firmen, die bestimmte Compliance-Anforderungen wie HIPAA oder PCI haben, machen einen einmaligen Scan oder Test, um damit die Compliance-Zertifizierung zu erhalten. Natürlich haben die Kunden mit diesem Ansatz keinen längerfristigen Sicherheitsstatus, sondern eben nur in dem begrenzten Zeitfenster nach der Zertifizierung. Die anderen Partner und Kunden verstehen Sicherheit als bewegliches Ziel, als sich ständig veränderndes Gegebenheit und passen dementsprechend ihre Prozesse, Weiterbildungen, Abwehrmaßnahmen und das Sicherheitsmanagement an. Wenn wir Azure betrachten, ändern sich einige Sachen bezüglich Sicherheit und andere nicht. Betrachten wir zuerst die Sachen, die sich ändern. Wenn Sie eine Webanwendung schreiben, wird diese auch über das Web auf Azure zugänglich sein. Sie sollten dann alle bekannten über Web-Schwachstellen wie Cross-Site-Scripting, SQL-Injection und so weiter Bescheid wissen. Ihr Sicherheitsprozess wird weiterhin ein Hauptbestandteil sein. Sie werden auch weiterhin guten Code schreiben und designen, das heißt guten und sicheren Code. Außerdem müssen Sie damit rechnen, dass Schwachstellen beim Design und beim Implementieren offen bleiben oder Sie diese noch nicht kennen. Sie werden damit umgehen, Schwachstellen beim Bekanntwerden zu finden, identifizieren, diese zu fixen und Prozesse in Richtung des Kunden zu haben. Außerdem werden Sie ein bestehendes Sicherheitsmodell im Einsatz haben, wie zum Beispiel ein Framework zu CIA, Confidentiality, Integrity, Availability und so weiter. Wir gehen in einer der nächsten Folien darauf ein. Und wie Sie Software schreiben, wird sich nicht oder nicht grundlegend ändern. Das Schöne an Azure ist, dass es viele Tools und Plugins wie Visual Studio dafür gibt, um dafür zu entwickeln, deployen, skalieren und so weiter. Auch Visual Studio Team Services mit dem Team Foundation Server helfen in guter Qualität Code für die Cloud maßgeschneidert zu erstellen. Was sich ändert ist, Sie setzen das Azure Framework ein. Da gibt es viele gute neue Tools und Practices zum Benutzen, zum Beispiel das Windows Identity Framework, SQL Azure und Azure Storage. Was sich wirklich ändert und Auswirkungen hat, ist das Role Model und die Trust Level von Web Services und Roles. Für das Persistieren von Daten gibt es SQL Azure und Azure Storage, um dem Gedanken Rechnung zu tragen, dass die Rollen, also die VM-Instanzen, häufig vom App Fabric Controller neu und hochgezogen werden. Daten, die dauerhaft persistent, also zugänglich sein sollten, sollten nicht im lokalen Store der VM-Instanz liegen, sondern auf SQL Azure und Azure Storage mit dem Blob Store, VHD Drive oder Container. Auch das Deployment wird sich anpassen. Entweder kann das Projekt per Visual Studio oder per Skript auf die Umgebung deployed werden. Aber man kann auch festlegen, wie die Skalierung erfolgen soll. Das heißt, das Webprojekt sollte in der Lage sein, über Scale-out, also parallelen Verarbeiten in anderen VM-Instanzen umzugehen. Diese Server gehören uns nicht, sondern wir haben nur eine sehr spezielle Art, auf unseren Code, diesen Code zu deployen und diese Anwendungen skalieren zu lassen. Ein Sicherheitsframework ist eine Art, über Security zu reden, sie zu beschreiben und eine einheitliche Sichtweise auf diese Sicherheitsdinge zu bekommen. Das ursprünglichste Framework, das benutzt wurde, war CIA, Confidentiality, Integrity, Availability, also Vertraulichkeit, Datenintegrität und Verfügbarkeit der Daten zu beschreiben. Das ist oder war oder ist ein sehr datenzentrisches Framework, bei dem Datenflüsse auf Vertraulichkeit, Integrität der übertragenen Daten und Verfügbarkeit der Daten untersucht, beschrieben und Abwehrmaßnahmen dafür gemacht werden. Es gibt ein weiteres, derzeit sehr populäres Framework, das sich AAA nennt. AAA steht für Authentication, Access Control und Auditing, also für Authentifizierung, Zugangskontrolle und Audits. Außerdem können wir tiefer und granularer in die Materie gehen und uns wichtige Themenblöcke herausgreifen, die sehr wichtig sind, wie Auditing und Logging, Authentifizierung, Autorisierung, Kommunikation, Konfigurationsmanagement, Kryptographie, Exception Management, also Umgang mit Ausnahmen, sensitive Daten, Session Management, Validierung. Hier ist es wichtig, welcher dieser Blöcke für Ihre Organisation wichtig ist, um diese dann entsprechend anzuwenden. Reden wir nun über die Auswirkungen des Windows Azure Frameworks, das ich persönlich eine coole Sache finde. Das Auslagern von Komponenten, die das Azure Framework bietet, vereinfacht den Entwicklungszyklus und macht ihn sicher durch das Verwenden von wohldurchdachten und abgesicherten Komponenten. In Azure gibt es die Möglichkeit, claims-basierte Authentifizierung und Autorisierung zu machen. Dies trennt wirklich Ihre Autorisierung von der Authentifizierung durch das VM-Modell und Trust. Wir sollten auch das Modell der virtuellen Maschinen und Trust-Level berücksichtigen, um Elevation of Privilege-Angriffe durch Definition von spezifischen Trust-Policies zu begrenzen. Elevation of Privilege sind Angriffe, die das Ziel haben, sich höhere, meist administrative Berechtigungen zu verschaffen, um damit weitere Angriffe durchzuführen. Wir haben zwei Trust-Policies, nämlich Full und Partial. Wenn wir zu einem Partial-Trusted-Modell gehen, haben wir nur mehr eine sehr begrenzte Anzahl an Elevation of Privilege Problemen. Außerdem haben wir Azure Storage und SQL Azure. also eine Möglichkeit, Daten in der Cloud zu speichern. Im ersten Teil dieser Webcast-Serie bin ich auf das Prinzip von Azure Storage eingegangen. Deswegen gehe ich hier nicht tiefer darauf ein. Es gibt aber auch die Möglichkeit, On-Premise-Speicher durch Azure Web Service zu exposen, also anzubieten. Zuletzt müssen wir auch das Deployment, also die Verteilung, berücksichtigen. Deployment auf Azure heißt, virtuelle Maschinen, Daten auf viele verteilten Rechenzentren zu verteilen. Dies kann Auswirkungen auf Design Patterns, Deployment, Datenkommunikation und Performance zwischen Komponenten haben. Wir müssen berücksichtigen, wie sich Design Patterns ändern, wenn die Anwendung verteilt läuft. Gehen wir nun ein bisschen näher auf die Claims-basierte Autorisierung ein. Wir bekommen von Windows Azure das Windows Identity Framework, WIF. Das ermöglicht die Anmeldung einiger bestehender Komponenten wie Active Directory oder andere Internetdienstprovider wie Live-ID, Google Gmail und so weiter mit einzubeziehen und nicht das Authentifizierungsrad neu erfinden zu müssen. Diese Dienste und WAF sind alle offene Standards und können auch von SAML OpenAuth genutzt werden. Das alles zusammengefasst in leicht verständlichen Sicherheitskonzepten wie Rollen- oder Claims-basierten Zugriffskontrollen. Claims-basierte Authentifizierung und Autorisierung heißt, bestehende Systeme zu nutzen und nicht neu und unter Umständen fehlerhaft neu machen zu müssen. Was man bei allen Sicherheitsgedanken und Prozessen beachten sollte: Es gibt keinen magischen Schalter, der einem sein Projekt ohne Aufwand und Kosten plötzlich sicher macht. Häufig kommen in Projekten dann die Fragen: Wann kann ich meinen Code deployen und der ganzen Welt zugänglich machen? Wann bin ich sicher? Wir müssen hier das Ganze aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachten. Wir müssen die Sicherheitsanforderungen und Maßnahmen aus architektureller Sicht betrachten. Architekten müssen sehr solide, sichere Anforderungen schreiben, welche Bibliotheken oder Drittherstellerkomponenten verwendet werden sollen, dürfen. Dabei müssen Sie das Big Picture vor Augen haben und abschätzen, wie sich einzelne Themen, Maßnahmen auf das Gesamtbild auswirken. Entwickler müssen sicheren, soliden Code schreiben. Dieser Code soll allen Sicherheitsangriffen widerstehen. Sie müssen an Angriffe denken wie SQL Injection, Cross-Site Scripting und so weiter und dass diese keine oder nur minimalst mögliche Auswirkungen im eigenen Code der eigenen Komponente haben. Zuletzt haben wir auch Tester. Tester haben häufig die Aufgabe, alle Sicherheitslücken zu identifizieren, die vorher im Prozess nicht erkannt wurden. Tester sollten aber nur spezielle minimale Sicherheitslücken finden, die Architekten und Entwickler nicht gefunden haben. Vorher haben wir über Sicherheitsframeworks gesprochen, vorher auch über CA. Hier rede ich jetzt um AAA-Framework: Authentication, Authorization und Auditing. Ich möchte einige Azure-Sicherheitstechnologien auf die Sicherheitsbereiche des AAA-Frameworks abbilden. Zum Authentifizieren, also zum Feststellen, wer die Person ist, nehmen wir das Identity-Framework mit Claims, das alle Authentifizierungsbelange und Systeme abdeckt. Zum Autorisieren, also wo nach dem Feststellen der Identität gefragt wird, was die Person, die durch den Claim identifiziert ist, machen darf. Hier nehmen wir zum Abbilden den Windows Azure App Fabric Access Control Service, der schon im ersten Teil des Webcasts behandelt wurde. Zu guter Letzt müssen wir Auditing betreiben, um Logs zu erstellen, einzusammeln und daraus Maßnahmen abzuleiten, wie Intrusion Detection oder festzustellen, welche Fehler aufgetreten sind. Hier gibt es ein Azure Monitoring und Diagnose-APIs, gegen die angecodet werden kann. So gibt es also eine Anzahl an Architektur- und Designproblemen bei Cloud-Architekturen, die speziell in der Cloud auftreten und abgewehrt werden müssen. Trennen Sie die Authentifizierung und Autorisierungslogik von Ihrer Anwendungslogik. Damit können auch später leichter einzelne Komponenten geändert und hinzugefügt werden, wie zum Beispiel im Nachhinein zusätzliche Benutzergruppen über Facebook zu authentifizieren oder nachträglich Policies zu ändern. Wie vorhin häufig erwähnt, setzen Sie auf eine Claims-basierte Authentifizierung in Azure, um bestehende User Stores zu integrieren. Außerdem sollten Sie die Limitierungen der Windows Azure Trust Policy kennen, das heißt Full und Partial Trust, und versuchen, auf ein Partial Trust Modell zu setzen. Sie sollten wissen, wie Sie Daten speichern und persistieren wollen. Sie können hier Daten dauerhaft speichern auf Windows Azure Storage oder Azure Drives oder SQL Azure. Ganz wichtig ist auch, dass Sie die Änderung der Kommunikation kennen. Sie sollten wissen, wie Ihre Komponenten untereinander kommunizieren, Ihre Daten ablegen und so weiter. Hier geht es um das Verständnis der Datenflüsse, weniger um statische Diagramme. Im Besonderen möchte ich noch aus dem Security Framework Kryptographie und Eingabe- und Datenvalidierung behandeln. Diese Themen sind ein Hotspot für Cloud-Anwendungen. Kryptographie speziell ist eine sehr wichtige Komponente für Azure, da die Daten in Rechenzentren außerhalb meines Einflusses liegen. Wichtig ist, dass Sie keine eigenen Verschlüsselungs- oder Hashing-Verfahren implementieren und ausrollen. Machen Sie keine Kryptographie. Diese Verfahren sind leicht angreifbar für die verschiedensten Kryptoangriffe. Außerdem ist es mathematisch erwiesen, sicherer einen guten, starken Algorithmus zu nutzen, um Schlüssel und Schlüssellängen sicher und lang zu verwenden. Nehmen Sie ein starkes, gutes Verfahren wie SHA für Hashing oder AES Advanced Encryption Standard fürs Verschlüsseln aus .NET C++. Diese Algorithmen sind gegen sehr viele Encryption-Angriffe getestet. Wenn Sie diese flexibel halten und in der Lage sind, Schlüssellängen und Algorithmen zu ändern, was in .NET leicht möglich ist, haben Sie hier großmögliche Sicherheit. Wichtig ist aber, diese kryptografischen Schlüssel gut zu schützen. Die Sicherheit steht und fällt mit dem Schutz der eingesetzten Schlüssel. Tippen Sie nicht Ihre Passwörter auf dem Bildschirm und legen Sie diese nicht im Klartext im Code ab. Reduzieren Sie auch die Art und Weise, wie Sie verschlüsselt Werte einsetzen. Sie sollten keine verschlüsselten Werte als Indexspalten oder Partition Keys verwenden. Der Hauptgrund ist, dass SQL Azure bremst, wie Columns indiziert werden. Berücksichtigen Sie, welche guten Algorithmen Sie einsetzen, welche zurzeit die stärkstmöglichen sind und nehmen Sie auch die zurzeit notwendigen Schlüssellängen. Stellen Sie auch unterschiedliche Keys für die unterschiedlichen Umgebungen bereit, also wie Entwicklung, Test oder Production, dass entsprechend hier nicht die gleichen Keys sein können. Wenn ein Key kompromittiert ist, sind alle Umgebungen kompromittiert. Noch einmal, machen Sie keine Kryptographie. Nehmen Sie die starken, guten Verfahren wie SHA für Hashing oder AES Encryption, Advanced Encryption Standards für Schlüsseln aus .NET C++. Diese Algorithmen sind gegen viele Encryption-Angriffe getestet. Nehmen Sie den stärksten SHA-Algorithmus fürs Hashing zurzeit, SHA 512. Setzen Sie ein Webportal ein, um die X509-Zertifikate mit einem Schlüsselpaar für asymmetrische Verschlüsselung zu verteilen. Wichtig ist aber, die kryptografischen Schlüssel gut zu schützen. Bei asymmetrischen Schlüsseln ist der private Anteil des Keys super wichtig. Das Webportal ist ein wirklich cooles Feature, um Zertifikate anzulegen, verteilen, neue Maschinen anzuschließen oder einen VHD-Drive zu konfigurieren. Die Sicherheit steht und fällt mit dem Schutz der eingesetzten Schlüssel. Tippen Sie auch nicht Ihre Passwörter auf dem Bildschirm, legen Sie nicht im Klartext den Code ab. Speichern Sie Schlüssel an einem sicheren Ort. Kopieren Sie nicht die Schlüssel hardcodiert in die Anwendung. Setzen Sie den Zertifikatstor des Azure-Portals ein. Setzen Sie operationale Policies ein zur Schlüsselrotation, Generierung, Zerstörung oder Ablauf. Welche Kryptoalgorithmen sollten für welchen Zweck genommen werden? AES ist ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus. Dabei gibt es einen Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln. Das Problem ist immer die Übertragung und der Schutz des Schlüssels, des einen Schlüssels, der hier da ist. Der Vorteil ist, dass AES schnell ist und deswegen zum Verschlüsseln großer Datenmengen geeignet ist. RSA ist ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Es gibt einen Private und einen Public Key, jeweils einen zum Ver- und zum Entschlüsseln. Der private Schlüssel sollte sicher aufbewahrt und nicht nach außen gegeben werden. Nur der Public Key kann jedem gegeben werden. Der Schlüssel ist ziemlich lang. Deswegen ist der Algorithmus langsamer und eignet sich demzufolge eher für kleinere Datenmengen. SHA ist ein Hashing-Algorithmus. Beim Hashing wird aus einer Datenmenge durch den Hash-Algorithmus eine kleine Zielmenge, der sogenannte Hashcode, erzeugt. Ein Anwendungsfeld zum Beispiel ist das Erzeugen einer Prüfsumme. Prüfsumme werden verwendet, um Änderungen an Daten zu erkennen, die entweder durch technische Störeinflüsse oder absichtliche Manipulation auftreten können. Eine Manipulation ist feststellbar, wenn die berechnete Prüfsumme der geänderten Daten sich von der Prüfsumme der Originaldaten unterscheidet. Die Eignung verschiedener Hash-Funktionen zur Prüfsummenberechnung hängt von der Kollisionswahrscheinlichkeit der berechneten Prüfsummen ab. Eine Kollisionsfreiheit ist nur möglich, wenn der Prüfsummenwertebereich größer gleich dem Wertebereich der Eingabendaten ist. Wenn die Prüfsumme vor gezielten Manipulationen der Daten schützen soll, wird eine kryptografische Hash-Funktion verwendet, welche unumkehrbar ist. Mehr Informationen sind im White Paper Security Best Practices for Developing Windows Azure Applications enthalten. Wir wollen auch unterschiedliche Schlüssel für verschiedene Umgebungen bereitstellen und verteilen. Wir wollen separate Schlüssel für die Entwicklung, Test, Staging und Produktionsumgebung. Der Vorteil ist, dass kompromittierte Schlüssel in einer Umgebung keine andere Umgebung gefährden. Man sollte also beim Übergang zum Beispiel von der Entwicklung in eine Testumgebung beachten, neue Schlüssel zu verwenden. Das ist ein sicherer Weg, Kryptographie sicher in die Cloud zu deployen. Eine andere Schlüsselkomponente ist das Validieren oder Überprüfen von Eingaben. Eingabenvalidierung ist kein Thema, das sich in Azure ändert, aber es sollte auf jeden Fall für Webseiten und Dienste auf Azure gemacht werden. Wir müssen alle Eingaben oder Input auf Länge, Bereichsgröße, Format und Typ überprüfen, validieren. Wir wollen damit sicherstellen, dass wir nur die Daten verarbeiten, mit denen wir auch umgehen können. Text sollte auf Länge und Format validiert werden. Ein numerischer Wert wie int sollte in einem zu erwartenden Bereich liegen. Andere Daten sollten gegen ihren speziellen Datentyp validiert werden. Wir sollten Input beschränken, im Zweifel ablehnen oder bereinigen. Verwenden Sie einen Whitelist-Ansatz, der sicherstellt, dass nur die Daten weitergereicht und verarbeitet werden, die auch verarbeitet werden können. Hier kommen zum Beispiel Regular Expressions als Validierung in Frage. Es gibt einen Angriff auf eine verwundbare Stelle, der sich Cross-Site-Request Forgery nennt. Die Ursache ist, ein Fehler auf einem Server festzustellen, ob eine Transaktion unique ist. Wir erzeugen für jeden Request einen einmaligen Unique-Token, damit wir die eindeutigen Transaktionen identifizieren können und das Risiko abwehren können. Da Windows Azure auch mit Binary Large Objects, Blobs, umgehen kann, müssen wir das auch sicherheitstechnisch behandeln. Wenn wir also einen Blob hochladen, müssen wir sicherstellen, dass bei diesem Vorgang kein Denial-of-Service-Angriff durchgeführt werden kann. Das können wir absichern durch Upload-Throttling und so weiter. Wir müssen auch den Output bereinigen, der für das Rendering verwendet wird. Der Output für eine Website muss URL und HTML encoded werden. Eine schöne Sache sind hier bereits existierende Bibliotheken wie Anti-XSS Library, die Anti-Cross-Site-Scripting Library von Microsoft oder das Web Protection Framework. Noch einige zusätzliche Anmerkungen. Gehen Sie davon aus, dass alle Angaben nicht vertrauenswürdige Daten und somit schädlich sind. Validieren Sie alle Werte, die vom Client kommen. Stellen Sie sicher, dass keine Bypass-Angriffe möglich sind, das heißt, dass Ihre Validierungen nicht umgangen werden können. Dies kann sichergestellt werden, indem Validierung immer auf dem Server gemacht wird. Am Schluss noch eine Zusammenfassung, eine Design Guideline, also eine Übersicht über die dargestellten Themen. Hier sind alle Bereiche als Überblick dargestellt. Wir sind etwas tiefer in Eingaben und Datenvalidierung und Authentifizierung eingegangen. Es gibt aber viel mehr Bereiche in Bezug auf das Sicherheitsframework. Bei Auditing- und Logging-Komponenten denken wir darüber nach, wie wir Auditing machen, wie wir Logging machen. Authentifizierung und Autorisierung sind ebenfalls zwei wichtige Komponenten, speziell in einer Multi-User-Umgebung. Kommunikation beschreibt exakt, wie Komponenten untereinander kommunizieren, wie diese Kanäle abgesichert werden und so weiter. Konfigurationsmanagement ist ebenfalls sehr wichtig für Cloud-Anwendungen, vor allen Dingen, wenn mehrere Maschinen, Cloud-Anwendungen und so weiter betroffen sind. Dann haben wir noch das Exception Management, wo wir sicherstellen, dass keine oder nicht zu viele Informationen nach außen gehen im Fehlerfall. Oft haben in einer Web-Applikation sensible Daten wie Kreditkarteninformationen oder persönliche Informationen wie Usernamen und Passwort. Diese sensitiven Daten müssen richtig behandelt werden und dürfen nicht unberechtigt nach außen gehen. Außerdem ist es wirklich wichtig, die Kryptografie-Komponente zu integrieren, sodass wir so sicher wie möglich sind. Abschließend noch einige Informationen und Links. Von Patterns und Practices, das ist von Microsoft eine Gruppe, die sich so um Lücken kümmert oder Design Guidelines erstellt für Lücken, die entsprechend Produkten da sind. Da gibt es eben großartige Ressourcen drin, zum Beispiel Improving Web Application Security und Security Guidance for Application. Diese beiden werden zwar nicht mehr weiter gepflegt, sind aber immer noch ein großartiger Klassiker, der in keiner Bibliothek fehlen dürfte. Dann gibt es ein White Paper, das Security Best Practices beschreibt für die Entwicklung auf Azure. Microsoft Secure Development Lifecycle SDL ist eben hier auf www.microsoft.com/SDL viel zu finden. Es gibt auch eine einfache Version, nämlich die Simplified Implementation of Microsoft SDL. Weiterhin gibt es meinen Blog, wo ich zu bestimmten Sicherheitsthemen und einigen anderen blogge. Außerdem gibt es weitere MSDN-Webcasts auf msdn.online.de/webcast/finder. Hier noch einige Informationen zu MSDN-Webcasts. MSDN, das ist das Microsoft Developer Network, unterstützt Entwickler mit einer Reihe von Online- und Offline-Services und liefert mit seinem umfangreichen Know-how-Fundus effiziente Hilfe, wenn es um die Fragen der Anwendungsprogrammierung auf Basis von Microsoft-Produkten und Technologien geht. MSDN Online ist die zentrale kostenlose Wissensplattform für deutschsprachige Microsoft-Entwickler im Internet. Über die Adresse www.msdn-online.de bleiben Sie ganz einfach auf dem Laufenden, was Angebote für Entwickler aus dem weltweiten MSDN-Angebot betrifft. Mit aktuellen Nachrichten, Webcasts, How-to-Guides, Fachartikeln, ausführlichen Informationen über die Microsoft-Entwicklerwerkzeuge, nützlichen Links zu Community-Ressourcen oder der Vorstellung kommender Softwareversionen. MSDN Webcast Finder bestellt die Möglichkeit, in dem Webcast-Archiv mehr als 57 Referate on demand verfügbar zu finden, wann immer Sie Zeit, Lust oder Bedarf haben. MSDN Webcast, die extra Portion Developer-Know-how für den Wissenhunger zwischendurch. Vielen Dank fürs Zuhören.